Willkommen zu
Hast du schon gehört?
Der Podcast für alle,
die gerne mehr wissen wollen.
Wir sind
Sophie und
Sandra.
Zwei Kolleginnen,
zwei Perspektiven
und vielen persönlichen Stories.
Jeden zweiten Donnerstag
nehmen wir ein Thema unter die Lupe
und erkunden, was das mit unserem Leben macht.
Dabei gleichen wir ab,
hinterfragen kritisch
und zeigen auch,
was uns davon wirklich wichtig ist.
Klar
und persönlich.
Immer mit einem positiven Fazit,
das hängen bleibt.
Schön, dass du da bist.
So, schön, dass wir zusammen sitzen, Sandra.
Ich freue mich sehr. Es ist fast ein ganzes Jahr, dass wir diesen Podcast machen.
Ja, und wir beide freuen uns noch immer darüber.
Immer noch. Schön. Wie sieht's denn bei euch aus? Mögt ihr unseren Podcast? Wollt ihr, dass wir weitermachen? Wir freuen uns definitiv über Zuspruch oder
Kommentare.
Was machen
wir denn, wenn jetzt einer sagt, nee, hört bloß auf, damit kann ich nicht mehr hören. Dann hör doch was anderes.
Dann gibt
ja viele andere Podcasts.
Ja, aber davon gehen wir nicht aus.
Wir gehen nicht davon aus. Schickt uns weiter eure Themen. Wir werden die aufarbeiten. Unseren
definitiv.
Senf dazu geben. Und
diesmal hat mir das Thema People-Pleasing.
Ja.
Du bist Profi, habe ich gehört?
Ich bin absoluter Profi. Ich habe schon viele Preise im People-Pleasing gewonnen. Als Erste.
Ein gutes Gefühl, ne?
Ja. Für alle, die nicht wissen, was People-Pleasing ist, finde ich, da würde ich gerne mal rein, weil also es ist jetzt keine Krankheit, das ist jetzt kein, es ist auch kein Leistungssport, wie es sich vielleicht gerade angehört hat, sondern es ist ein Verhaltensmuster.
Ein Verhaltensmuster. Ja. Aber woher kommt das? Also was definiert das?
Also woher das kommt, da gehen wir gleich rein. Aber definieren würde ich jetzt mal sagen, das Einfachste ist, dass man sehr schwer Nein sagen kann. Zum Beispiel.
Okay.
Also Nein sagen, wenn du prinzipiell immer sagst, ja, mache ich, dann ist People-Pleasing wahrscheinlich auch ein bisschen dein Thema. Wie sieht's bei dir aus? Kennst du das?
Ich kenne das vereinzelt. Generell bin ich kein People-Pleaser.
Okay, wir gehen weiter durch. Ich werde dir später noch weitere Fragen zu stellen. Also du sagst schwer Nein. Immer wenn du eigentlich Nein, dann kommt ja dann selbstverständlich. Konflikte vermeiden. Konflikte vermeiden ist auch so ein Thema, dass du halt, bevor dann Konflikt entstehen könnte, machst du das lieber. Das kennt man vielleicht manchmal auch noch aus Freundschaften. Man denkt so, ah, das eskaliert gleich so. Ah, nee, komm, ich mach das schnell, weil die beiden.
Ja, okay.
Oder Eltern.
Nein, ich kenne das gar nicht.
Ah, okay, du kennst das gar nicht. Gut, wird lustig. Und natürlich auch die Angst, nicht gemocht zu werden.
Das kenne ich.
Ah.
Das kenne ich vereinzelt.
Vereinzelt, okay.
Vereinzelt.
Vielleicht geht es einfach um Menschen, die dir wichtig sind und die anderen ist dann auch egal.
Nee, auch, ich habe jetzt gelernt, jetzt bin ich ja 48 und habe schon ein bisschen an mir gearbeitet. Aber doch schon. Genau, aber doch schon. Es war eben Arbeit, Schule, Freunde, das war's.
Okay, also hast du schon mal von unseren 4 Punkten einen? Weil was dann auch kommt durch das schwere Nein sagen, Konflikte vermeiden, da man auch dran arbeitet, gemocht zu werden, haben wir dann auch den Punkt, dass man eigene Wünsche unterdrückt.
Wie ist es denn bei dir, wenn du das jetzt so sagst? Also du bist ein bekennender People-Pleaser, das hast du auch schon in mehreren Folgen gesagt. Wann machst du das denn?
Also ich zum Beispiel, ich hätte jetzt, also Angst, nicht gemocht zu werden, wäre jetzt nicht so mein Punkt, Angst, andere zu enttäuschen, eher. Also dieses gemocht zu werden, das habe ich, glaube ich, früh gelernt, das kann, geht fürs Du, geht nicht.
Mhm.
Es gibt Menschen, die mögen dich aus Prinzip nicht. Kannst du nett sein, wie du willst. Das Nein sagen, es fällt mir super schwer, weil ich dann immer eigentlich, ach Mensch, wenn mich jemand fragt, denke ich, der denkt dann ja, ich könnte das schaffen, sonst würde er mich ja nicht fragen.
Ah, das ist ein anderer Grund bei dir, ne?
Das könnte ist anscheinend in der Möglichkeit meines Daseins, dass ich das erledige, sonst würde er mich ja nicht fragen. Ich meine, es ist unsmart, das zu denken, weil ich so handle, ja, schließe niemals von dir auf andere.
Das ist wahr.
Ja, aber tue ich halt.
Das heißt, wenn ich dich frage, kannst du für mich einspringen auf der Arbeit, würdest du immer ja sagen?
Ich würde für dich einspringen und da kommt genau der Punkt, wenn das irgendwie möglich ist, ja, wenn ich jetzt eine Reise gebucht habe, wenn der Geburtstag von meiner Tochter ist oder so, dann schwierig, aber ich habe mich in Situationen erwischt, wo es mich echt Struggle gekostet hat oder ich Verabredungen abgesagt habe, damit wer anders eine Verabredung wahrnehmen kann.
Und du hast deine eigene abgesagt?
Ja.
Wow.
So, okay. Weil das war halt eine super wichtige und.
Und deine war nicht so wichtig dann, deine Verabredung?
Ja, ich denke mir dann immer so, ach mein Gott, wenn das so wichtig für die Person ist, dann das ist natürlich total blöd, weil ich ja dann nicht nur mich, sondern auch meine Freundin oder meine Verabredung oder meine Familie.
Hä?
Meine Familie, ja. So, da kommen wir dann mit eigenen Bedürfnissen nach hinten und stellen das, Ich glaube, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich eigene Bedürfnisse nicht hatte, außer so Hunger und Pipi.
So, doch, es ist ein sehr angenehmer Mitmensch. Da hast du ja gar keine Forderungen. Mit dem kann man dann quasi so ein bisschen machen, was man möchte. Hauptsache, man formuliert es richtig. Wieso? Das heißt,
stimmt, ich bin.
Würdest du dann auch für mich einkaufen gehen, wenn ich dich fragen würde?
Jetzt pass auf, jetzt fahre ich nach Köln und du sagst dann so, hey, kannst du auf dem Weg vielleicht nochmal das und das mitbringen?
Ja.
Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, klar. Mhm. Auch wenn ich es vielleicht gar nicht schaffe.
Ja.
Ich würde trotzdem sagen, ja, klar. Und würde dann noch googeln, wo kann ich das herholen? Wie kriege ich das? Was ist der beste? Wo habe ich einen Parkplatz?
Wow, wirklich?
Ja. Wenn du das nächste Mal sagst, kannst du mir das mitbringen?
Nein, das mache ich nicht. Hast du das Gefühl, dass das ausgenutzt wird, wenn das bekannt ist, dass du das machst?
Ich habe glücklicherweise in meinem Umfeld nicht unbedingt Leute, die das ausnutzen. Auf jeden Fall nicht bewusst. Ich glaube, mein Mann hat das lange sehr unbewusst gemacht. Bis ich ihm das irgendwann mal erklärt habe. Und dann hat er aber auch ganz abrupt damit aufgehört.
Ja, ich glaube, er hat das gar nicht böse gemeint, ne?
Der hat das nicht gecheckt.
Ja,
nicht gecheckt. Das war auch, also so. Also ansonsten ist es mir zumindest noch nicht so aufgefallen, außer vielleicht von ein, zwei Kollegen, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das ist nichts Persönliches.
Das glaube ich auch nicht. Aber was ist denn mit Konflikt vermeiden? Ich verstehe nicht, warum man Konflikte vermeidet.
Konflikte vermeiden, da können wir dann, ich glaube, da können wir schon mal reingehen, woher das Thema kommt.
Okay.
Ne? Weil glaube, Konflikte vermeiden ist ja so ein Ding, du lernst ja irgendwann, also entweder lernst du, Konflikte sind cool, weil du hast ein Ergebnis, oder du lernst, Konflikte sind halt richtig scheiße, weil es ein Riesendrama gibt oder du vielleicht sogar oder irgendwer anders Schläge bekommt, Gewalt. Also Konflikte lernst du ja oder lernt ja jeder anders von uns, je nachdem.
Oh, das ist sehr gut, dass du das sagst, das stimmt.
Ne? Und da, glaube ich, kommen wir dann eben auch dazu, wie sehr jemand versucht, Konflikte zu vermeiden. Oder mit welche Konsequenzen hatten Konflikte? Und da sind wir natürlich bei der Kindheit und der Erziehung.
Und erzähl.
Kinder lernen, ich bin nur liebenswert, wenn ich brav bin. So. Ja, wenn ich mein Zimmer mal aufgeräumt habe, meine Klamotten nicht dreckig sind und ich nur Einsen schreibe, dann gibt's nicht auf den Arsch.
Hast du nicht das Gefühl, dass die Leute, die in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren geboren sind, dass die das alle haben?
Die haben das definitiv wesentlich mehr.
Ja,
wesentlich mehr als wir.
Ich habe das auch so sehr, weil also nicht, dass ich nur geliebt werde, wenn ich funktioniere, aber ich merke schon, dass das waren eben Sachen, wenn ich mich so und so verhalte, dann komme ich bei anderen Menschen besser an. Und ich fand es total mies als Kind, dass es so ist. Also meine Mama hat mich immer lieb gehabt. Und klar, habe ich auch mal irgendwie Ärger bekommen, wenn was war. Aber die Regel war schon: Ich liebe dich, no matter what. Aber es gibt hier gewisse Regeln. Aber sie war die Einzige. Und die anderen, das fand ich dann so unfair, dass ich mich so verhalten musste, wie die das wollten. Zum Beispiel meine Oma, die hat meine Schwester geliebt. Aber mich fand die richtig scheiße. So richtig kacke, ne?
Und ich glaube, da ist aber der Konflikt mit der Generation noch größer. Also selbst unsere Eltern hatten ja die Konflikte mit ihren Eltern, weil die wurden ja zum kompletten Gehorsam. Also da waren Kinder ja
eine Sache fast.
Ja, also sei nicht laut, fall nicht auf, mach keinen Ärger, sei brav und bring Opa seine Puschen und Vati seine Pfeife.
Na, ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. So, als Kind schon nicht. Trotz.
Das fand Omi dann nicht gut.
Nö, aber Omi fand ich ja dann auch nicht gut. Ich kenne das, was du sagst. Wir kennen das aus unserer Erziehung, aber ich finde diese, und ich sollte mich auch anpassen, aber ich habe es nicht gemacht, einfach weil ich so trotzig war. Ich glaube, das ist das Einzige.
Du warst trotzig, das ist jetzt eine Persönlichkeitseigenschaft von dir.
Ja.
Bei mir ist es, also tatsächlich, jetzt ist meine Mutter ja auch psychologisch bewandt, auch studientechnisch, also
ja.
Auch studiert. Trotz alledem sind wir immer noch ein bisschen dabei, rauszufinden, warum ich das so extrem habe. Weil tatsächlich von mir persönlich wurde nicht viel erwartet. Nicht, das nicht im negativen Sinne, sondern ich wurde sehr frei erzogen. Vielleicht aber auch, weil ich mich immer sehr konform verhalten habe. Ich wollte meiner Mutter keine Sorgen und ich wollte ihr auch keine Arbeit machen. So. Ich wollte da nicht enttäuschen.
Mhm.
Und jetzt haben wir auch schon ein paar Mal über die Konflikte in meiner Familie gesprochen. Meine Mutter war halt der Rebell in der Familie, was, glaube ich, normal ist. Ne? Späte hier 68er etc. und so weiter. Die Eltern, völliges Missverständnis. Und mein Onkel war da halt ein bisschen braver. Und deswegen, naja, wie auch immer, habe ich immer deswegen ja gedacht, ich, wenn ich funktioniere, dann ist das auch positiv für meine Mutter. Also funktioniere ich wie eine Eins. Ja, ich
vielleicht kommt es daher, dass du dann gemerkt hast, okay, es funktioniert.
Ganz bestimmt, ja. Weil ja. Also meine Mutter, auch meine Großeltern, alle anderen haben. Ich war ja ein Goldstück.
Bist ja heute noch.
So. Ne? Nein, aber es ist so, wegen meiner Mutter sagt immer, warum? Ich wollte dir diesen Druck überhaupt nicht geben, weil ich ihn so hatte und du hast es noch mehr als ich. Warum bloß? Weil sie dir genau das nicht wollte.
Ich glaube, weil du empathisch bist.
Aber ich bin so ein.
Ja, ich glaube, du.
Aber funktionier.
Aber du fühlst auch ganz klar.
Ich fühle. Ich habe, also ich.
Super stark.
Ja. Als Kind, das fand ich schon sehr anstrengend, glaube ich, manchmal. Als Kind verstehst du es dann nicht so. Als junger Erwachsener merkst du es dann immer mehr. Jetzt ist das bei mir so ein, da gibt es dann Streit, da gibt es dann Unruhe, da wird dann eine Person, die ich liebe, irgendwie für angegangen. Das sind ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, harmlose Geschichten. Außer ich habe gemerkt, wie es meine Mutter belastet. Das war ja mein Trigger. Aber dann gibt es ja noch die Situation, wo du als Kind eben auch ganz andere, also die Worst-Case-Situation hast. Das heißt, Anpassung ist eine Überlebensstrategie. Brav sein heißt, nicht auf den Arsch zu kriegen, nicht eingesperrt zu werden, nicht Hausarrest, nicht alles weggenommen. Nicht, dass der Vater, die Mutter, Tante, Onkel, Bruder, Geschwister komplett eskalieren. Das kann auch sein, dass du zum Beispiel, und das ist jetzt auch da nicht negativ, aber du hast zum Beispiel ein behindertes Geschwisterchen. Du musst immer die Rücksicht nehmen, weil das hält, die Aufmerksamkeit geht natürlich klar dahin, weil das ist eine andere, ne?
Es muss auch nicht mehr eine Behinderung sein. Ich habe eine Bekannte, die hat eine Freundin oder eine Schwester, die halt immer das gestresste Kind war und die immer sehr verhaltensauffällig war. Und die hat sich natürlich nie erlaubt, selber irgendwie verhaltensauffällig zu werden, weil die Rolle war ja schon von der Schwester besetzt. So. Und das heißt, die Eltern haben den kompletten Fokus bei Erziehung, bei Aufmerksamkeit nur auf der Schwester gehabt. Und sie hat dann halt funktioniert, weil sie musste.
So, und das wahrscheinlich, da kann man weiterspielen, weil die Angst vor Ablehnung dann natürlich auch kommt. Ne? Du siehst vielleicht auch, ey, was passiert mit anderen, die sich so benehmen. Wenn dann zum Beispiel die Mutter bei der anderen Tochter auch sagt, so, ja, mein Gott, ne? Du hörst vielleicht auch, das ist so anstrengend oder das ist, und dann sagst du, okay, die bin ich nicht. Ja, und wir haben ja auch den Drang, gemocht zu werden. Das ist ja bei ganz, ganz vielen.
Auf jeden Fall.
Ganz viele Themen, die wir bearbeiten, die wir auch noch in der Vorbereitung sind, merke ich auch immer wieder dieser Zugehörigkeitsdrang von Menschen, der verursacht halt auch viele Probleme. Ist weil das so. Ist ganz wichtig. Ich meine, früher war es überlebenswichtig, heute kommen wir alleine klar, wenn man so eine Katze.
Also ich mag Menschen auch, aber ich habe recht früh erkannt, dass ich halt die Gruppe mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Ne? Und das ist okay für mich gewesen. Es hat aber auch Momente gegeben, wo ich auch als Kind den Wunsch hatte, nochmal neu anzufangen, weil ich irgendwie negativ aufgefallen bin. Und ich hatte dann halt schon gemerkt, so jetzt erste Klasse zum Beispiel, weißt du, erste Klasse, zweite Klasse. Und dann wollte ich in der dritten Klasse schon woanders hinziehen, damit ich nochmal neu anfangen kann, weil ich gemerkt habe, in mir drin, irgendwas passiert hier und ich werde nicht so gemocht, weil ich irgendwie nicht in diese eine Sparte passe, in diesen Korridor, wo alle anderen Kinder sich total wohlfühlen. Also es ist nicht kongruent, was mit mir ist, mit meinem Denken. Und da habe ich dann angefangen zu akzeptieren. Ich wollte immer wieder reingehen in die Gruppe, aber die Gruppe hat mich nie gemocht als das,
was
ich bin.
Ich wollte gerade sagen, weil du das kennst, dass die Leute halt sagen so, oh nee, weil jetzt kenne ich dich ja auch ein bisschen und du bist für Menschen, die unsicher sind, unbequem.
Total.
Weil du sagst, was du denkst, du sagst deine Meinung, manchmal auch ein bisschen vor den Kopf stoßend in dem Moment, weil es halt wirklich sehr direkt und unerwartet vielleicht kommt und da kann nicht jeder mit umgehen, aber du reflektierst. Ja. Und genau das, du kommst dann später und sagst so, ey, es war nicht so ganz passend. Aber eigentlich muss man sich eingestehen, ja, das war schon passend. Die Art und Weise war vielleicht ein bisschen
forsch. Ich arbeite daran.
Forsch.
Aber ich finde, diese Ablehnung oder diese Gefahr, nicht dazuzugehören, hat mich ziemlich früh begleitet. Und deswegen bin ich, glaube ich, dann halt nicht zum People-Pleaser geworden. Aber nochmal, ich glaube, es war trotz und nur noch trotz.
Das war dein stärkster Antreiber. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Antreiber ist, aber trotz müssen wir vielleicht nochmal hier unsere Fachkraft fragen. Fawn Response.
Was ist das?
Beschwichtigungsreaktion. Neben Fight, Flight, Freeze gibt es auch Fawn. Hatte ich tatsächlich vorher auch noch nicht von gehört.
Ach, ist das das, was du mal gesagt hattest, wenn man früher zur Gruppe gehörte, musste man gewisse Dinge machen. Wenn man die nicht konnte, hat man auf jeden Fall trotzdem so getan, als ob man das kann oder hat sowas gesagt, dass man es kann?
Da passiert ganz, ganz viel. da passiert zum Beispiel auch, ich hatte mal eine Situation in einem Ferienlager. Mhm. Und da war, also Gruppendynamik, ne, wie so Ferienlager sind, man romantisiert das, aber eigentlich ist es immer voll der Kampf, weil neue Gruppen, es wird sich was, und dann war ein Mädchen da und irgendeine hat gesagt so, boah, die hat gefurzt, die stinkt voll, so. Und ich fand die aber voll nett eigentlich und ich habe erst die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich dachte so, boah, die sind so mies zu dir, wenn ich jetzt, dann bin ich auch mit raus. Und die war tot, oh, ich kriege mir eine Gänsehaut, wie ich das sage.
Ja.
Das tat mir so leid und irgendwann habe ich dann hingegangen und gesagt, nee, ich habe gefurzt. Und bin dann zu ihr gegangen und gesagt, sie stinkt gar nicht, sondern wenn, dann stinke ich.
Bist du süß. Aber dann hast du ja keine Vornrespons gehabt.
Ich habe das ja ein paar Stunden lang mitgemacht. Aber
du hast es mitgemacht, okay, alles klar.
Also ich hab nichts gesagt, aber ich habe mich auch nicht zu ihr gestellt oder nichts gesagt oder nichts gemacht oder irgendwas. Und es tat mir aber so, weil ich hatte Angst, dass ich dann auch aus der Gruppe rausfliege.
Okay, ja, das kann ich verstehen. Das kann ich total verstehen.
So, also habe ich erstmal so getan, als wenn ich auch so von wegen so, ja, stimmt, stinkt bestimmt voll.
Aber
und habe dann aber irgendwann gesagt so, nee, das war der Punkt für mich übrigens auch für den Rest meines Lebens, wo ich immer gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ich setze mich immer zu dem, gegen den alle sind.
Finde ich mega. So. Aber das zeigt auch wieder, wie empathisch du bist, ne?
Wahrscheinlich, ich glaube, also ich hätte es mit mir nicht ausmachen können. Und das war auch okay, weil wir brauchten die Gruppe gar nicht. Wir fanden die anderen halt einfach voll scheiße und wir beide hatten halt das super Ferienlager.
Das ist das, was ich gelernt habe. Ja. Das ist, und da habe ich dann halt auch für mich, wenn du nicht zur Gruppe gehörst und wenn du nicht ein People-Pleaser bist und wenn du Dinge sehr direkt ansprichst, in meiner Welt ist das die absolut höflichste Form, Dinge klar anzusprechen. Ja, ich arbeite am Wie, aber bei mir weiß jeder, wo er dran ist. Das heißt, er muss sich danach nie Gedanken machen, so, ah, was habe ich da was Richtiges gesagt, habe ich was Falsches gesagt, habe ich sie beleidigt, ist sie jetzt traurig, wird sie über mich lästern, gibt's bei mir nicht. Du weißt ganz klar, was du bekommst. Mhm. Und das ist für mich so höflich und so zeitsparend und so auch ehrenwert, dem anderen gegenüber. Ich zolle dem anderen den Respekt, weil ich einfach keinen Bock auf Spielchen habe.
So, das war jetzt ein Beispiel aus der Jetztzeit, ja. Aber früher war das wahrscheinlich auch überlebensnotwendig, weil stell dir mal vor, jetzt bist du ein Typ und bist halt ein echt beschissener Jäger. Kannst vielleicht auch nicht jagen.
Hast du Pech gehabt?
Hast du halt Pech gehabt, kriegst du vielleicht aus der
Ecke.
Ja, genau. Aus der Sippe oder so. Gehst du halt erstmal mit. Tust halt erstmal so, als wenn du es.
Das stimmt. Kannst. Weißt du, was ich krass finde? Glaubenssätze. Glaubenssätze sind ja für uns wirklich unbewusst. Das finde ich am gefährlichsten.
Aber
ich wusste ganz, ganz lange wusste ich nicht, was Glaubenssätze sind. Hm. Dass man internalisiert einen Glauben von sich hat oder eine Denkweise von sich hat, die ja gar nicht stimmen muss, Sophie.
Ja. Weißt du, wer ganz krass mit Glaubenssätzen arbeitet oder gegen sie arbeitet oder sie immer wieder aufruft?
Nein.
Kannst du dir nicht denken?
Tony Robbins?
Nee, mein Mann.
Dein Mann. Dein Mann. Ja, aber du siehst, in welcher Liga ich gerade gespielt habe.
Ja, klar.
Aber ja, das stimmt. Ich glaube, der challenged alle Glaubenssätze.
Ja, weil der auch sagt, das ist halt dein größter Feind. Ne? Also der kann Glaubenssätze können dein bester Freund sein, aber auch dein größter Feind. Und bei den meisten Menschen ist es halt genau das. Es ist halt, deine Glaubenssätze behindern dich meistens.
Was ist denn dein Glaubenssatz als People-Pleaser zum Beispiel?
Ich möchte anderen nicht wehtun.
Und wie kann man das dann umformulieren, dass das ein guter Glaubenssatz wird?
Ehrliche Kommunikation, um Enttäuschung vorzubeugen.
Kommunikation, soll ja positiv sein.
Ehrliche Kommunikation, ich kommuniziere auch ehrlich. Also es ist jetzt
ist doch gut.
Aber
ich kommuniziere ehrlich und der andere wird verstehen, warum ich das sage.
Ist auch übrigens gut, um selbst zu verstehen. Also in dem Moment, wo ich ehrlich kommuniziere und sage, boah Sandra, wenn es für dich super wichtig ist, ja, für mich ist das und das und das, wäre jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn du sagst, Worst-Case-Szenario, dann mache ich das. Wenn du dann trotzdem mal sagst, ja, nee, ist klar, und ich sehe dann am Ende, du chillst halt nur am Rhein, dann weiß ich halt auch, kannst du aussortieren.
Kannst du aussortieren.
Aussortieren brauchst du nicht, hat mein People-Pleasing überhaupt nicht verdient.
Hast du recht. Und es ist ja unterschiedlich, wo es auftritt, Beziehung, Arbeit und Alltag. Und apropos Arbeit.
Das ist dein Thema.
Das ist mein Thema.
Ja.
Das ist wirklich mein Thema, weil ich, glaube ich, immer in der Arbeit gedacht habe, dass ich nicht die Arbeit machen kann, die ich mache. Ich habe ganz oft gedacht, dass ich nicht gut genug bin für den Job, für den man mich eingekauft hat.
Egal welcher Job? Also meinst
du beim Modeln? Job. Ja, auch.
Aber ich war beim Modeln super entspannt, weil ich mir immer dachte, der Kunde entscheidet, was er gerade will. Das hat nichts mit mir zu tun.
Ja, so war ich nicht drauf. Ich war so drauf, dass ich immer mit meinen Soft Skills gepunktet habe. Ich war pünktlich, ich war höflich, ich war aufmerksam, ich habe geholfen, wo es ging. und habe gedacht, dass das, also das ist natürlich wieder so eine Grandiosity von mir, habe ich gedacht, das wird übertreffen. Wenn die jetzt eine blonde, schlanke Frau haben, buchen die trotzdem die dunkle, dicke. Nur weil ich so nett bin. Das habe ich gedacht. Das war natürlich nicht der Fall, ne?
Nur so. Ich nehme jetzt deine Formulierung, ja, also, weil ich sehe die nicht so.
Ja.
Aber sie buchen das, was sie wollen. Wenn sie die schlanke Blonde wollen, dann buchen sie die schlanke Blonde. Und wenn sie die dunkle
Dicke, das ist doch in Ordnung. Ich war Plus-Size-Model, ich meine ganz ehrlich. Ne?
Ja.
So, ich war in der PR, da habe ich dann gemerkt, dass die anderen besser waren als ich. Ich dachte dann immer so, boah, wie muss ich das machen? Ich wollte immer mithalten, ich wollte immer, und ich fühlte mich dadurch halt eben nicht zugehörig, weil alle anderen waren schon viel, viel besser. Und ich glaube, da wären wir schon bei dem, wo ich weiß, dass ich im Alltag, wo ich so stark bin, dass dann auf die Arbeit jetzt gelernt habe, zu transferieren. Jetzt gibt's nicht mehr den Gedanken, ich komme nicht mit oder ich kann nicht. Aber als ich diesen Gedanken hatte, wollte ich immer dazugehören, obwohl ich wusste, dass ich es nicht schaffe, und habe alles getan. Du hättest mir sagen, kannst du die Präsentation noch machen? Und ich hätte die Präsentation gemacht. Ich war in der PR-Agentur, habe 4,50 Euro netto verdient, habe meinen Mann am Wochenende in die Agentur gezogen. Das war vor
Mindestlohn natürlich.
Ja, das war vor Mindestlohn. Ich bin ja auch schon 48, ja. So, dann heißt, ich habe meinen Mann noch mit in die Agentur gezogen, damit er mir am Computer hilft, die Präsentation zu Ende zu gehen. 2 Tage, Samstag und Sonntag,
habe ich gesessen. Das heißt, du hast eigentlich nur 2,25 verdient, weil die andere Hälfte hat deinen Mann gekriegt.
Nee, ich habe 2,25 verdient. Wenn ich danach gegangen wäre, würde ich nur 1,12 bekommen haben. Weil die beiden Tage wurden mir ja nicht berechnet. Ich habe die ja nicht vergütet bekommen. Aber das sind so meine Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, boah, krass, auf der Arbeit wollte ich immer dazugehören. Und ich habe es selten geschafft. Und jetzt, wo ich halt angekommen bin, ist es mir eigentlich egal, ob ich dazugehöre oder nicht. Ich weiß, ich mache einen guten Job.
Ja.
Und allen Leuten recht getan, eine Kunst, die niemand kann. Ein Satz, den mein Vater immer gesagt hat, und er hatte recht.
Voll.
Es ist crazy.
Das weiß ich. Und damit bin ich auch total fein. Bei mir ist es dann wirklich auch, glaube ich, bei der Arbeit immer nur dieses, wenn die mich fragen, gehen die davon aus, ich kann das leisten. Deswegen sage ich dann ja. Bei uns muss es wer anders machen. Und da bin ich dann, wo ich denke so, boah, nee, dann mache ich das lieber, weil ich habe tatsächlich an dem Tag nichts vor. Dann komm, ich gehe lieber, bevor sie irgendwen anders fragen, der dann struggelt.
Ja.
Ich gebe immer mein Bestes. Und wenn das nicht reicht, dann reicht es. Dann bin ich nicht die Richtige für den Job.
Das finde ich gut.
Aber ich weiß sowieso, dass ich mache, also dass ich alles mache, was ich kann. Und wenn mir jemand sagt, hey, da und da musst du noch dran gucken, dann arbeite ich da dran. Ist kein Problem.
Ja,
so, genau. Aber das ist, glaube ich, habe ich vom Model gelernt. Das ist, entweder bin ich die sie wollen oder eben nicht. Und wenn ich die bin, die sie wollen, dann mache ich alles.
Es ist für mich so, dass ich es halt sehr, sehr interessant finde, dass wir natürlich verantwortungsvoll handeln und trotzdem aber merken, wie machen wir es dem anderen recht? So, und ich würde fast behaupten, dass mehr Frauen People-Pleaser sind als Männer. Was denkst du?
Ja, ist auch so. Das zeigen auch Studien.
Ja.
Weil, und da sind wir natürlich auch wieder bei der sozialen Prägung, also wieder bei der Erziehung, dass Mädchen tendenziell immer dazu erzogen werden, mach doch mal. Ich meine, wie oft, also jetzt ein klassisches Bild von früher, ja, du hast 3 Jungs, ein Mädchen, das ist nicht mal das Älteste, da kommen Gäste und wem wird denn jetzt gesagt, deck mal einen Tisch, hol mal ein Bier, mach mal dies und das.
Dem Mädchen.
So, also, ne, das ist die Jungs, ja, die Jungs, die schmeißen das eh nur um, die Jungs, keine Ahnung. Mir tut es auch leid, also, weil ich finde, ich will jetzt nicht sagen, dass ich persönlich finde weder, dass Jungs Trottel sind, noch den Aufgaben nicht erwachsen. Wir haben den Jungs
und
den Männern ganz viele Chancen auch genommen mit dieser Erziehung und dieser sozialen Prägung, weil sie ja damit, sie selber mit diesen Glaubenssätzen aufwachsen und damit ja auch denken, ja, ein Haushalt ist Frauensache, weil mir hat es ja nie einer zugetraut.
Ich war jetzt bei Reforma Pilates und danach müssen wir unsere Schlitten abwischen. Und ein junger Mann war mit seiner Freundin da.
Schlitten sind das, diese Bänke, diese Streckbänke. Diese Bänke,
wo du drauf den Sport machst, schwitzt du voll, danach musst du es desinfizieren. Ja. Und der Kollege hat alles falsch gemacht. Und die Freundin ist danach hin und hat erstmal die Handbars wieder richtig hingehangen, hat das Tuch nochmal genommen, hat nochmal drüber gewischt, wo er nicht drüber gewischt hat, hat das Tuch richtig zurückgehangen, hat die Reinigungsflasche wieder dahingestellt, wo sie hingestellt hat. Und der Typ schaute einfach nur. Und du hast natürlich recht. Und auf der anderen Seite weiß ich, also das ist, Was ich so krass finde, warum wir Frauen, wenn wir Kinder bekommen, nicht darauf achten, dass wir beiden gleichermaßen die exakt selben Chancen geben. Heißt, warum sagen wir nicht dem Sohnemann genauso, komm in die Küche und mach den Eintopf, ja, und sagen aber auch dem Mädchen, hey, jetzt geh doch mal raus spielen, hau mal richtig auf die Pauke. Und ich liebe das. Meine Nachbarin hat ja 2 Kids und es sind 2 Mädchen. Und wenn du sie anschaust, sind sie ja die Engel vor dem Herrn. Blauäugig, blond, Locken, so. Und die Jüngere ist ein Daredevil. Die schreit, die ist aber super empathisch und die ist cool und die ist sportlich. Die ist quasi das ganze Paket. Und ich finde, sie ist so gelungen dafür, dass sie eben alles sein darf. Ja. Dass sie laut sein darf, dass sie rumschreien darf, dass sie Quatsch machen soll, dass sie, was ist das, alles erlaubt. Und ich finde, das kann man doch für beide Richtungen machen. Der Junge kann weinen und schreien und lustig sein und aufräumen und sauber machen und sich duschen.
Ich wollte gerade sagen, ich bin für gesellschaftliche Regeln. Und damit meine ich, das meine ich jetzt nicht irgendwie jetzt hier übermäßig, sondern ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass wir das eine Zeit lang jetzt vergessen hatten, dass man in der Gesellschaft gewisse Regeln beachten muss. Und da bin ich eben auch, da bin ich sehr streng mit meiner Tochter auch bei solchen Dingen, weil ich das einfach wichtig finde. Aber ansonsten durfte die auf jeden Baum im Gegenteil. Also ich wollte auch, dass die das alles macht. Die soll Fußball spielen, die soll alles machen. Und ich bin auch immer, und das sage ich auch immer heute noch, es gibt nichts, was du nicht werden kannst. Also es ist alles, du wirst schlechter bezahlt als Profifußballerin, als das Profifußballer. Aber kannst du trotzdem alles machen. Und ich will auch nicht, dass du dir irgendwo eine Grenze setzt. Gar keine. Weil mach es. Wenn es dich glücklich macht, mach es bitte. Völlig egal, was es ist. Bei Frauen ist das People-Pleasing ausgeprägter. Ausgeprägter vor allen Dingen beim Verhalten. Also es tritt ähnlich oft aus bei Jungs und bei Frauen. Aber wir Frauen, ich sage einfach mal, um einfach zu verstehen, wir leben das mehr aus. Männer haben das vielleicht irgendwo auch eventuell gleich viel, aber es hat eine andere Ausprägung. Wichtig, warum reden wir darüber? Weil dieses ganze People-Pleasen natürlich was mit einem macht. Wir haben vorhin gehört, eigene Bedürfnisse werden zurückgestellt. Das macht natürlich was mit der Psyche. Du hast halt wirklich tatsächlich irgendwann Folgen, die dich gesundheitlich beeinträchtigen. Und uns geht es ja auch mal darum zu wissen, um bei unseren Zuhörern zu gucken, hey, wie sieht es denn bei dir aus? Und da haben wir einen schönen Schnellcheck, damit wir da einfach mal durchgehen, falls der ein oder andere sich jetzt zu Hause denkt oder auf dem Sportrad oder wo auch immer man gerade uns hört. Kenne ich nicht, kenne ich doch. Habe ich's nicht? Wie sieht's aus? Da gehen wir jetzt mal rein. Wir checken.
Wir checken. Sophie, machen wir einen Schnellcheck. Du antwortest ganz spontan mit Ja manchmal oder Nein. Das könnt ihr zu Hause natürlich genauso machen. Deswegen geht es jetzt erstmal ums Verhalten. So, A.
Ja.
Ich sage oft Ja, obwohl ich eigentlich Nein meine.
Ja.
Ich habe Angst, jemanden zu enttäuschen.
Ja.
Ich vermeide Konflikte um wirklich fast jeden Preis.
Nein.
Ich übernehme mehr Verantwortung als andere.
Ja.
Okay, bei Gefühlen sind wir jetzt. Ich fühle mich schnell schuldig, wenn ich an mich denke. Ich grüble nach Gesprächen nach, war das okay? Sehr schön, wenn du mich ausreden lässt. Ich fühle mich verantwortlich für die Stimmung anderer.
Nein.
Mhm. Gedanken. Wenn ich widerspreche, mögen sie mich nicht mehr.
Nein.
Ich bin nur wertvoll, wenn ich hilfreich bin.
Ja.
Ich darf keine Probleme machen.
Manchmal.
Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich gucken.
Ja, ja, ja. Na komm, sagen wir mal ehrlich, ja.
People-Pleasing sieht ja bei jedem wirklich anders aus. Und welcher dieser Typen trifft dich am ehesten? Und dann wollte ich dich jetzt fragen. Es gibt den Friedensmacher, der will Harmonie um jeden Preis. Große Angst vor Streit. Innerer Satz ist, Konflikt ist gleich Gefahr. Bist du das eher?
Also ich bin ein Friedensmacher. Ich will, dass immer Harmonie ist, dass Leute sich verstehen, weniger wegen mir als wegen den Leuten unter sich. Das ist auch das, wenn jetzt jemand schlecht drauf ist, ich weiß, ich bin nicht der Grund, aber ich möchte, dass er besser drauf ist.
Okay. Der Bestätigungssuchende braucht häufig Lob, Anerkennung, richtet sich stark danach, was andere denken. Innerer Satz, ich bin nur okay, wenn andere mich mögen.
Nee, im Job schon, weil wir sind, also die müssen.
Die müssen uns schon mögen.
Ja, sonst blöd. Aber sonst so, nee.
So, der Verantwortliche fühlt sich für alles und jeden zuständig, übernimmt zu viel. Der innere Satz ist, es ist meine Aufgabe, dass es allen gut geht.
Ja.
Der Anpasser ist sehr häufig vertreten und sagt, passt sich je nach Person komplett an, zeigt selten echte Meinung. Innerer Satz ist, so wie ich bin, reicht nicht.
Ich passe mich anderen Meinung nicht an, aber ja.
Es gibt eine Mischung, die meisten sind so zwischen 2 und 3 Typen und das verteilt sich halt so ein bisschen. Und ja, da kannst du dich halt fragen, A, in welchen Situationen fällt dir denn eigentlich das Nein schwer?
Ja.
Ja, also das wäre vielleicht was. Und bei mir ist es definitiv
bei der Arbeit.
Ja.
Aber ist es, ich glaube, bei mir ist es auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, von Typ zu Typ. Du bist erstmal bin ich bei dir auch voll im Pleasing.
Bei mir?
Nein, generell, aber wenn ich merke, da ist jemand auf der anderen Seite, der das ausnutzt, also jetzt Arbeit zum Beispiel, dann bin ich auch irgendwann komplett raus. Also das ist auch, ich kann nur entweder oder. Entweder Herzchen, Herzchen oder Fick Ciao. Dich. So, ne, das ist deswegen.
Ich bin froh, dass ich nicht auf der Fick dich-Liste stehe.
Ja, nee, also du challengest mich ja auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich wirklich immer zu sagen, nee, kann ich nicht. Ohne, dass ich mich dafür schlecht fühle. Sondern einfach nur zu sagen, ich kann das nicht. Weil wenn ich jetzt Ja sage und ich kann es nicht, dann habe ich ein Problem mit dir.
Definitiv.
Mehr, als wenn ich sage, nee, kann ich nicht.
Ja.
So, deswegen, so. Und da haben wir auch kein Problem, glaube ich.
Gar nicht, überacht, natürlich nicht. Aber das war jetzt wieder total krass. Was ich geil finde an Sophie ist, dass ich Sophie alles sagen kann und sämtliche Themen, die wir angesprochen haben, in einem Kontext, der jetzt auf den Podcast ist, der ja auch wirklich sehr, sehr fordernd ist für uns. Ne? Wir geben hier freien Input raus in einer für uns guten Qualität. Und ich bin da so forsch und so fordernd und will so viel. Und Sophie hat natürlich noch andere Dinge und Sachen. Und ich finde das so cool, dass wir wirklich auf einer sehr ehrlichen Ebene miteinander sprechen können. Und das ist für mich aber auch wichtig, weil du machst mich weicher, wenn du dann halt was sagst. Weil weil ich halt weiß, dass du ein People-Pleaser bist.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel drüber nachdenkst, Arbeit, Familie haben wir gerade gesagt, bei welchen Personen passt du dich am meisten an, hoffe ich, dass du dich bei mir am allerwenigsten anpasst, weil mir das sehr wichtig wäre, weil ich möchte dich als Sophie kennenlernen und ich möchte dich als Menschen wahrnehmen und nicht als die angepasste Sophie, die sich der Sandra-Welt nähert. Das finde ich total uncool.
Ja, nee, das ist auch, also tatsächlich, ich glaube, dass desto älter du wirst, desto, ich will jetzt nicht sagen, desto schwieriger ist es, dich anzupassen, aber desto weniger machst du das
auch. Ne?
Ich bin aber jemand, der sich sehr, sehr schnell und sehr gut anpassen kann und das hat mein Leben auch sehr viel bestimmt. Gerade wenn du in verschiedenen Jobs arbeitest, im Außendienst arbeitest, in der also alles das und ich mag das manchmal auch, weil ich in dem Moment den anderen ja viel offener kennenlerne, wenn der sich wohlfühlt.
Absolut.
So, aber ich habe natürlich auch für mich gelernt, ich bin halt trotzdem, bin ich eher ich.
Ja, wenn es euch auch gerade so geht wie Sophie, schreibt es in die Kommentare. Unbedingt. Wir freuen uns total drüber.
Wenn ihr noch Tipps habt, schreibt die auch rein. Ich bin da ja auch noch nicht auf dem Weg. Wir haben ja gerade bei sehr viel Ja gemerkt, ich bin da immer noch sehr führend in der Liste. Hab aber wirklich, wie gesagt, diese Worst-Case-Nummern, wo ich danach im Struggle komme, die mache ich nicht mehr. Da bin ich auch, nein.
Das finde ich gut. Es gibt ja noch so Mini-Übungen, die sehr effektiv sein sollen. Das heißt, wenn du dich an die letzten Tage erinnerst, welche Situation gab es da? Was wolltest eigentlich du machen? Mhm. Und was hast du gemacht, weil es die anderen nicht machen? Was hast du dann gesagt oder getan, was du eigentlich nicht hättest sagen oder tun wollen? Und warum hast du eigentlich so reagiert? War es Angst, war es Pflichtgefühl oder war es Gewohnheit? Und ich glaube, da kann dann so ein Muster sichtbar werden.
Und das ist aber genau das, was ich jetzt auch mache, ne? Bevor ich so eine Antwort gebe, die in meinem Leben ja eingreift. Was würde mir dadurch fehlen? Ne? Was ist bei mir? Wie gesagt, wenn ich einfach nur einen Tag frei habe und eigentlich brauche ich gerade keinen Rest, dann ja, okay, dann springe ich für dich ein. Habe ich eigentlich etwas, worauf ich mich freue? Und wie lange würde ich mich ärgern, wenn ich das nicht mache? Also ne, diese ganzen Fragen, die ich mir dann eben auch stelle. Und wenn es andersrum, aber wenn es schon zu spät ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ich mich eben nicht mehr so lange darüber ärgere, sondern einfach nur sage, warum habe ich nichts gesagt? Und ich bin dann inzwischen auch so, dass ich im Nachhinein der Person auch sage, du pass auf, das hat mich jetzt total den Struggle gekostet, frag mich das bitte nicht mehr. Das habe ich auf der Arbeit gesagt schon, das habe ich schon zu privaten Leuten, dass ich sage so, ich mache das total gerne für dich, aber wenn du mich so häufig fragst und ich kann nicht Nein sagen, dann habe ich ein Problem. Also überleg dir bitte, wann und warum du mich wegen etwas fragst.
So, jetzt bin ich ja voll pro Konflikt, ne? Da würde ich jetzt sagen, ja, du musst halt auch lernen, Nein zu sagen. Aber es ist geil und das ist das, was ich eben auch immer wieder sage, man ist ja miteinander. Deswegen ist es schon voll cool, dass du sagst, bitte frag mich das nicht mehr, weil ich bin People-Pleaser. Das heißt, du kennst deine Grenzen. Wenn wir jetzt an Glaubenssätze rangehen, bist du bis jetzt ein People-Pleaser gewesen und kannst das natürlich ändern. Heißt, du kannst dann sagen, nein, ich mache das nicht mehr. Es hat mich voll den Struggle gekostet, aber nur damit du es weißt.
Aber ich habe dir, das ist ja für mich auch gut. Ich habe dir jetzt schon gesagt, so ist Hammer. Das. Wenn du weitermachst, dann sage ich, du pass auf, ich habe dir doch gesagt.
Du sollst mich nicht mehr fragen.
So, und dann bin ich auch irgendwann pissig.
Okay, das gefällt mir.
So, weil dann denke ich mir auch so, ey, what the fuck, Alter, ich habe es dir gesagt, du machst es trotzdem. Also bist du ein Arsch, also muss ich nicht nett zu dir sein und musst dir auch keine Gefallen tun.
Ihr merkt schon, ne? Die kann auch anders, wenn sie will. Finde ich super.
Ja, aber die Leute sind dann immer so überrascht, weswegen ich ja diese Vorstufe eingebaut habe. Du, pass auf. Mir fällt es total schwer, Nein zu sagen. Und wenn du mich immer fragst, dann komme ich in so einen Konflikt. Wenn du aber weitermachst und ich dann merke, okay, du willst mich jetzt verarschen oder du tust es so lange, bis ich dann was passiert, dann bist du ein Arsch und dann haben wir ein Problem.
So nämlich.
So, und dann ist halt auch...
Ja.
Problem.
Es ist ein Problem. Wir gucken mal nach der Lösung, meine Liebe.
Ja.
Weil wir wollen ja nicht
auf einmal... Nicht auf der Fick-Dich-Liste landen.
Ja, weißt du, was ich gut finde? Bei People-Pleasing geht es ja nicht darum, dass man egoistisch wird. Was man mir auch oft nachsagt, ne? Dass alles sich um mich... Aber das ist so nicht, sondern man will einfach eine gesunde Balance finden, damit man sich gut fühlt. Ich finde, jeder, der in ein Gespräch reingeht,
ja,
sollen beide Seiten rausgehen und sich gut fühlen.
Aber dass dieser Ansatz hilft... Wir haben uns das auch angeguckt vorher. Ich habe den Namen leider wieder vergessen. People-Pleasing ist aber eben auch ein Stück weit egoistisch. Also egoistisch, und das heißt jetzt nicht so, dass wir alles Arschlöcher sind, egoistisch, sondern es geht darum, dass wir die Emotionen der anderen nicht fühlen möchten. Das heißt, du bist vielleicht besonders empathisch oder hast halt eben, wie gesagt, in der Kindheit super schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen gehst du dem aus dem Weg, wegen dir selber auch. Mhm.
Ja.
Ne?
So. Du kannst es nicht aushalten. Ne? So, genau. Und da wären wir dann quasi schon bei einem Punkt. Ich finde das super, dass du das sagst, weil ja, ich glaube, die meisten People-Pleaser sind sehr, sehr empathisch.
Ja,
sehr
genau. Empathisch. Das hat dieser Clip, den ich da auch gesehen habe, mich damit befasst, hat mir total geholfen, wo ich dachte so, mache ich das gerade für mich? Weil ich will ja genau das nicht. Ich will ja eigentlich, dass jemand sich nicht schlecht fühlt. Und dann, das war ein sehr geiler, so, ich denke so,
cooler Aha-Moment.
Ne? Ja, doch. Mache ich das gerade für mich oder mache ich es wirklich für dich?
Es ist neben eigenen Bedürfnissen entdecken, von wegen, was will ich und was fühlt sich für mich richtig an, ist ein Punkt, den musste ich ziemlich spät im Leben lernen, und das ist Schuldgefühle aushalten.
Was?
Ja.
Ich kann Nächte nicht schlafen.
Wirklich?
Ja.
Okay, das ist krass. Eine Nacht, danach werde ich bockig.
Nein. Geburtstag, 100. Geburtstag von meiner Oma. Ich glaube, ich habe eine Woche nicht schlafen können, weil ich dachte, was hätte ich alles noch besser machen können?
Wirklich?
Was hätte ich, meine Oma ist 100 geworden. Was hätte ich nicht alles machen müssen für diesen Geburtstag? Ich hätte keine Ahnung, was machen müssen. So, ich bin aber die Einzige, die nicht vor Ort ist. Ne? Alle anderen wohnen vor Ort. Nee,
du bist ja krass.
Jetzt gleich ist meine Tochter, meine Mutter haben ja nacheinander Geburtstag. Meine Tochter ist natürlich immer mein Job. Das war natürlich wieder viel aufwendiger, als man gedacht hat. People-Pleaser. Und meine Mom wurde am nächsten Tag 70. Und ich konnte mich überhaupt nicht so darauf konzentrieren. Ich wusste aber auch nicht, kommt sie wirklich, kommt sie nicht, sie ist gekommen. Aber ich war so überfordert und denke mir jetzt noch so, meine Mom ist 70 geworden. Was hätte ich nicht eigentlich alles machen müssen? Dabei wollte sie gar nichts. Sie wollte einfach nur mit uns sein. Und ich habe das dann auch gemacht. Ist jetzt ein paar Tage her. Aber ich denke mir immer noch so, fuck.
Als ich gelernt habe, Schuldgefühle aushalten zu müssen, das war super schwer. Es war eines der unangenehmsten Dinge, die ich, glaube ich, je in meinem Leben gemacht habe.
Kann man das lernen?
Ja, kann man lernen. Du hast ja hier eine Option ohne Beschwichtigung. Das heißt, ich glaube, deine Oma war sehr happy und hat dir das gesagt. Ich glaube, deine Mama war sehr happy und hat dir das gesagt. Ich glaube, Zoe ist auch total happy und hat gesagt so, hey, voll cool.
Ja, bei ihr war das cool.
Siehst du? Und ich glaube, dass das wirkliche Schuldgefühle aushalten in einer Situation ist, wo du keine Option hast. Und dann kannst du natürlich all deine Freundinnen anrufen, die dich dann bestätigen und sagen, nein, das hast du schon richtig gemacht. Und ach ja, das wird schon vorbeigehen und es ist ja gar nicht so schlimm und das wird schon wieder und mach dir keine Gedanken. Was ich aber jetzt gemacht habe, ist tatsächlich mit mir einherzugehen und zu sagen, ich sitze jetzt mal in diesem Gefühl, ich halte das jetzt mal aus. Das ist sehr, sehr unangenehm. Es ist nicht zu empfehlen, wenn man irgendwie Bock auf eine Party hat. Es ist nicht etwas, was einem gute Laune macht, aber was man lernt, und das fand ich so cool daran, wie resilient bist du in dem Moment, wo du es aushalten musst? Weil was ich gelernt habe tatsächlich ist, ich bin total aufgewühlt und aufgebracht und denke mir so, ach du meine Güte. Weil auch das gibt's ja bei mir auch, ne? Also ich habe ja auch manchmal so Dinge, die mir dann unangenehm sind. Und dann.
Echt?
Bitte?
Das war ein Spaß. Ich weiß, dass du das hast. Sehr oft sogar.
Und dann halt die erste Nacht drüber schlafen, Und dann hat man ja meistens so eine Sekunde im Wachzustand, wo man denkt so, ach, das Leben ist schön. Und dann kommt ja wieder etwas, ach ja, da war ja was.
Nee, ich wache nachts auf und kann nicht mehr schlafen. Ich wache nachts auf, okay. Problem ist da, sitzt auf mir drauf und
so. Und in dem Moment lässt du das Gefühl erstmal sagen, so, es ist okay. Und ich habe dann angefangen zu sagen, okay, ich bin okay, das, was passiert ist, ist okay. Alles, was ich machen konnte, habe ich getan. In dem Moment, wenn ich jetzt zurückgehe für die nächsten vor 20 Jahren und gucke heute drauf, dann hätte ich halt andere Mittel, als ich vor 20 Jahren hatte. Habe ich aber nicht gehabt. Das heißt, in diesem Moment habe ich die beste Entscheidung getroffen, die möglich war. Und ich weiß, bei dem 100. Geburtstag deiner Oma hast du aus der Ferne alles getan, was möglich war. Und es gibt nicht ein Mehr und es gab auch kein Weniger. Du hast genau das getan, was möglich war. Und wenn ich diese Sachen abgeklopft habe, dann fange ich an loszulassen und vertraue darauf, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, entweder ist die Person cool und sie sieht's mit mir oder sie ist eine Bitch oder er ist ein Arsch und dann gehört sie nicht in mein Leben. Dann bleibt's einfach nicht, dann hat's das Universum nicht so gewollt. Und das auszuhalten hat mir unglaublich viel geholfen. Jetzt habe ich das nicht von gestern auf heute gelernt, das ist ein Prozess über Jahre und ich kann den nur empfehlen, weil wenn wir mit unseren Schuldgefühlen sitzen und diese aushalten, ohne dass wir 15 Freundinnen anrufen und fragen, hör mal, wie siehst du das eigentlich, in der Hoffnung, dass man uns total bestätigt, dann wachsen wir aus der Situation. Und da geht es nicht darum, Leute zu vergraulen, sondern Menschen bei uns zu behalten und vor allen Dingen mit einem guten Gewissen, dass ich es wert bin. Ich bin es wert. Nicht die anderen sind es wert, dass ich mit denen Zeit verbringen darf, sondern ich bin auch jemand wert. Das hat meine Mama immer gesagt. Du bist auch jemand wert. Das ist auch schön, dass man mit dir Zeit verbringen darf. Ja, und dann gehe ich wieder raus, dass mit zwei Leuten ein Gespräch beendet ist oder eine Situation beendet ist, wo beide ein gutes Gefühl haben. Ja. Deswegen ist Schuldgefühle aushalten für mich der größte, ja, das Größte, was es gibt, gerade in dieser Situation von People Pleasing.
Ja, ich bin ja, die Schleife bei mir ist, sage, ich mache dann nicht mehr so viel und mache nicht mehr so übermäßig viel, wie ich früher gemacht habe, wegen, ich muss alles machen, ich bin die Einzige, an der alles festhängt und. Mache das nicht mehr, weil ich voll ausgepowert davon irgendwann war. Und habe dann aber ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, du hättest noch viel, viel mehr machen können.
Und da kannst du dann anfangen zu sagen, ich bin liebenswert, ich bin toll und ich habe zu dem Zeitpunkt alles getan, was möglich war. Und vor allen Dingen, ich hatte allen angekündigt, dass ich nicht mehr mache, weil es ist nicht meine Verantwortung. Ich habe schon alles getan und gegeben. Wie gesagt, es ist nicht von heute auf morgen, aber es kommt mit der Zeit.
Es ist nicht leicht.
Wir können es mal abschließen mit den Worten, es ist ein erlerntes Schutzverhalten, es ist ein Verhalten, keine Krankheit und wir möchten immer dazugehören und das ist auch ganz normal, es ist evolutionsbedingt, aber am Ende guckt ein bisschen drauf und schaut, dass es euch gut geht. Der Weg dahin ist sicherlich nicht einfach, vom People-Pleaser zum No-Pleaser zu werden.
Nein, aber ich denke, eigene Grenzen setzen ist egal, in den meisten Themen, die wir hatten, ganz gesund.
Also mir hat es voll Spaß gemacht, mit dir darüber
zu reden. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin natürlich jetzt wieder an dem Punkt, dass ich denke, ich bin noch nicht so weit, wie ich dachte. Aber ich bin auch nicht mehr so schlimm dran, wie ich schon mal war.
Also, siehst du?
Hey.
Du bist auf dem Weg. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auf dem Weg?
Ja, seid ihr auf dem Weg? Habt ihr noch Fragen? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns.
Dankeschön fürs Zuhören.
Danke.